Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Mike Herbstreut. Hallo. Heute machen Lady Gaga, Elton John und Beyoncé Werbung für Greenpeace, aber bei der Geburtsstunde der Organisation vor 50 Jahren, bei einem Benefizkonzert für UmweltaktivistInnen, da war Öko noch lange nicht Pop. Wir schauen uns gleich mal ein bisschen genauer an, wie das ökologische Bewusstsein in den Pop gekommen ist. Und wir schauen drauf, wie Corona die Bedeutung und Ästhetik von Fotografie verändert hat. Das alles in dieser nächsten halben Stunde Corso, Kunst und Pop davor, aber erstmal Musik von Aaron Fraser. Das hier ist die neue Single aus seinem Album Introducing, das im Januar erscheinen wird. Over You heißt dieser Song. Over You von Aaron Fraser, der nicht nur Songschreiber und Sänger ist, er ist auch gleichzeitig noch Drummer seiner Band. Und so zu singen und nebenbei auch noch diese kompletten Schlagzeug-Breakbeats hinzukriegen, Respekt. Sehr schöne 70er Jahre Northern Soul Vibe jedenfalls. Und auf die Musik der 70er, auf die schauen wir auch jetzt. Denn heute vor 50 Jahren, am 16. Oktober 1970, da gab es ein Benefizkonzert im kanadischen Vancouver, das historische Bedeutung bekommen hat. Gespielt haben damals Joni Mitchell, Phil Ox und James Taylor und der Erlös, der wurde einer Gruppe von AktivistInnen gespendet, die gegen Nuklearwaffentests protestieren wollten. Und diese Gruppe, die nannte sich später Greenpeace. Den Musikkritiker Jens Balzer, den habe ich vor der Sendung gefragt, wie sich das gegenseitig beeinflusst hat. Waren es PopmusikerInnen, die da die Öko-Bewegung begründet haben oder hat diese Bewegung eine neue Form von Musik inspiriert?
Ja, das Konzert war auf jeden Fall ein bedeutsamer Moment für die Ökobewegung. Ne? Also das Gefühl, dass es so nicht weitergeht mit der Ausbeutung der Ressourcen unseres Planeten, das war ja schon im Verlauf der 60er Jahre gewachsen. Ne? Aber das Jahr 70 ist da in mehrerlei Hinsicht ein Wendepunkt. Also in den USA wird zum ersten Mal der Earth Day zum Schutz der Umwelt begangen, nach einer gewaltigen Ölpest vor der kalifornischen Küste in Deutschland. Gründet sich der BUND, nachdem übrigens kurz vorher zum ersten Mal der Begriff des Umweltschutzes in einer Regierungserklärung aufgetaucht ist, in 1969 in der ersten sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Und in Vancouver gibt es eben dann heute vor 50 Jahren diese Benefizveranstaltung, das Konzert für Anschitka.
Und dieses Konzert, also wessen Idee war das? Kam das aus der Umweltbewegung oder war das auf Initiative der MusikerInnen hin?
Das Konzert hat Joan Baez organisiert für einige Freunde aus der Friedensbewegung. Das ist gewissermaßen auch der Nukleus der späteren Umweltbewegung in den USA. Und das waren Leute, die gegen die unterirdischen Nuklearwaffentests auf der Insel Amchitka protestierten. Das ist so eine Aleuteninsel weit draußen im Pazifik. Joan Baez konnte dann selber nicht kommen zu diesem Konzert, aber hat dann eben Joni Mitchell, Phil Ox und James Taylor organisiert. Auch Phil Ox, ein Veteran, gerade fast schon der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, I Ain't Marching Anymore, heißt seine Hymne, die er da auch nochmal irgendwie in Vancouver gesungen hat. Joni Mitchell singt ihren Woodstock-Song, aber auch ein damals noch neues Lied namens Big Yellow Taxi. Das ist quasi der erste große amerikanische Öko-Song.
Genau, und da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. The paradise. Put up a parking lot. Big Yellow Taxi von Joni Mitchell.
Ja, mit dieser legendären Zeile, ne? Sie planierten das Paradies und bauten einen Parkplatz darüber. Also sie beklagt die Zerstörungskraft der Zivilisation und mahnt aber auch ganz konkret Ende der 60er, ein großes Thema in den USA, die Farmer zum Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Jedenfalls, mit dem Geld aus diesem Benefizkonzert finanzieren dann die Aktivisten einen Fischkutter, den sie später Greenpeace nennen, mit dem sie an 71 Richtung Aleuten tuckern wollen, um durch ihre Anwesenheit vor eben dieser Insel Amchitka den Nuklearwaffentest zu verhindern. Die werden dann zwar schon kurz nach der Hafenausfahrt von der Küstenwache abgefangen, aber die Wirkung dieser Aktion in der Öffentlichkeit ist so groß, dass es in Kanada diverse Demonstrationen gibt und tatsächlich die Atomwaffentests auf Amchitka bis heute eingestellt worden sind.
So ist also dann Greenpeace entstanden. Inwiefern hat sich danach noch so die Öko-Bewegung auf den Pop ausgewirkt?
Ja, also Anfang der 70er, als die Bewegung an Fahrt aufnimmt, da gibt es eine ganze Reihe von emblematischen Songs, die sich mit Öko-Fragen befassen. Also am bekanntesten wahrscheinlich von Marvin Gaye, ne? Mercy, Mercy Me, The Ecology, von diesem wirklich epochalen Emanzipationsalbum What's Going On von 71. Da geht es um Luftverschmutzung, Ölpest, sterbende Fische, aber auch noch ein anderes großes Soulstück von Curtis Mayfield, Future Shock von 73, nach dem gleichnamigen Buch von Alvin Toffler. Und der deutsche Pop, selten genug, war da ausnahmsweise der Zeit voraus. Also Alexandra hat ja, kennen wir alle, schon 68 gesungen, Mein Freund der Baum. Und mein persönliches Öko-Lieblingslied ist von 72, quasi von der deutschen Joni Mitchell und Juliane Werding. Das ist Der letzte Kranich vom Angerburger Moor. Vielleicht hören wir da auch noch mal kurz rein.
Der letzte Kranich vom Angerburger Moor zieht traurig seinen Kreis, als wenn er weint.
Ja, da ist eigentlich alles drin, was so einen guten Öko-Song ausmacht. Ein stolzer Vogel, der einsam über ein Meer voller Öl und Teer fliegt.
Ja, und traurige Tiere bleiben dann auch ein Thema im Genre, ne? Also gerade in Deutschland. Ich kann uns vielleicht auch an Reinhard Meyer erinnern, 1974, es gibt keine Maikäfer mehr. Und 83 krabbelt dann Karl der Käfer von der Gruppe Gänsehaut einer ungewissen Zukunft entgegen.
Wobei die Songs ja eher, also so als Pop-interessierte, politischer Mensch Anfang der 80er, fand man die eher peinlich, oder?
Ja, das wird auch Teil des Problems. Also trotz der Verbindung von Ökologie und Pop seit dem Konzert für Amchitka hat dann auf lange historische Sicht doch eher die Distanz überwogen, ne? Also gerade schon Karl den Käfer erwähnt, als die Öko-Bewegung Anfang der 80er dann wirklich gesellschaftliche Breite gewinnt und zum Beispiel auch Greenpeace die ersten spektakulären Aktionen in Deutschland startet, da ist die Popkultur eigentlich schon wieder woanders, ne? Beim Punk, der eh nicht mehr an die Natur und die Zukunft glaubt, zurück zum Beton, ist mit der Slogan. Das ist bis heute so geblieben, dass die Öko-Bewegung anders als andere soziale Bewegungen, also vom Feminismus über die Schwulenbewegung bis zu Black Lives Matter, sich im Pop nie so richtig abgebildet hat. Also vielleicht, weil Ökologie nicht so richtig viel hergibt als Stoff für Posen, Selbstinszenierung, Empowerment. Es sei denn, man stellt sich auf die Seite des Bösen, wie die große Transgender-Künstlerin Anoni vor ein paar Jahren in ihrem Song Four Degrees. Da singt sie als frohlockender Satan über die sterbende Welt, nur 4 Grad mehr und alles wird brennen.
It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees.
Mit Jens Balzer haben wir gesprochen über 50 Jahre Ökopop und diesen Song Four Degrees von Anoni. Den hören wir jetzt noch ein bisschen hier in Corso Kunst und Pop.
Crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn. It's only 4 degrees.
Den Kontakt mit Bekannten und Verwandten zu halten während einer Pandemie, das ist absolut nicht einfach. Und auch Demonstrationen oder Proteste wurden durch Corona abgesagt und konnten nicht stattfinden. Aber wo persönlicher Kontakt nicht möglich ist während so einer Pandemie, da kriegen Fotos eine ganz neue Bedeutung im Privaten, genauso wie im Politischen. Und sie bekommen teilweise auch eine ganz neue Ästhetik durch Corona. Darum geht es heute und morgen auf einem Symposium in Essen im Folkwang-Museum und zwar unter dem Titel Contact, Fotografie und Handlungsmacht. Und dieser Titel, Contact, Fotos in immer kontaktloseren Zeiten, das klingt ein bisschen so, als sei das Thema erst durch die Pandemie entstanden. Ob es tatsächlich so war und was die Pandemie mit unserer Art zu fotografieren gemacht hat, das habe ich vor der Sendung mit Sophie Charlotte Opitz besprochen, eine der Kuratorinnen des Fotosymposiums in Essen.
Wir haben das Thema schon vor Corona geplant gehabt. Als es dann aber konkret wurde, dass wir das Symposium am Museum Folkwang stattfinden lassen, das war in derselben Woche, in der in Deutschland auch wirklich Corona Thema wurde, im März. Und in dem Zuge haben wir dann wirklich auch noch einmal das Symposium angepasst, beziehungsweise wir mussten es nicht wirklich anpassen, da es ja schon um Kontakte ging und es hat sich einfach sehr gut eingefügt.
Ich habe aber auch gemerkt, dass sich Bekannten und Verwandten jetzt während der Selbstisolation auch viel mehr Fotos hin und her geschickt habe als früher. Welche Möglichkeiten bietet denn so ein Medium in so einer Krise wie in einer Pandemie?
Wir mussten durch die Pandemie unseren physischen Kontakt zu anderen Menschen stark einschränken. Und dementsprechend gab es sehr viele Ausweichstrategien, die sich in dem Zuge entwickelt haben. Und diese Ausweichstrategien waren mitunter stark durch das bildliche Medium gestützt. Das heißt, wir haben eigentlich die sozialen Interaktionen durch den Lockdown, den wir erleben, mussten uns neue Strategien überlegen, die dann in den digitalen Raum gelegt wurden. Das heißt, in Social Media, auf Plattformen wie Twitter, Instagram, Facebook, wurde das Bild genutzt, um damit zu kommunizieren. Also das heißt, das fotografische Bild wurde eigentlich unser sozialer Kontakt.
Also nutzen wir das jetzt anders? Weil ich glaube, das war ja auch davor schon zum Teil so. Hat sich aber durch Corona jetzt nochmal so eine neue Ästhetik entwickelt, eine neue Herangehensweise an Fotografie?
Ich würde behaupten, es hat sich eine neue Ästhetik entwickelt. Es hat sich aber auch ein neues Sehen entwickelt. Und was ich damit meine, ist, dass unser kulturell geformter Blick, also das heißt, wie wir Dinge dekodieren, wie wir Dinge interpretieren, sich durch Corona stark verändert hat. Dahingehend, dass wenn Sie jetzt beispielsweise ein Foto sehen, ein Gruppenfoto, wo sich Menschen miteinander umarmen, es sie eher abstößt als anzieht, weil sie einfach durch Corona so stark daran gewöhnt sind heutzutage, dass Kontakt etwas ist, was physisch eigentlich nicht sein sollte, um sich nicht anzustecken, dass das sich auch wirklich auf unser Sehen ausgeweitet hat.
Auf dem Symposium geht es ja auch explizit um die Frage nach Handlungsmacht. Was bedeutet das für Sie? Also welche Handlungsmacht entsteht durch Fotografie? Welche gibt uns Fotografie?
Dass Fotografie uns Handlungsmacht gibt, ist nichts Neues. Denn erst einmal muss man verstehen, dass Fotografien und die Präsentation und Exponierung von Fotografien immer etwas Politisches in sich trägt. Also das heißt, dass die Menschen, die in der Macht sind, Bilder zu zeigen oder Bilder auch nicht zu zeigen, in der Deutungshoheit sind. Diese Dynamik, die kann man auf das Politische transferieren. Es gibt diverse Beispiele, wo das Bild extra nicht exponiert wurde, um Kollektive repressiv zu unterdrücken. Als Beispiel kann ich da die sogenannten Desaparecidos und Desaparecidas aus dem argentinischen Schmutzigen Krieg, der Militärdiktatur, anführen, wo es darum ging, dass Oppositionelle verschleppt wurden, getötet wurden und diese von der Bildfläche visuell verschwunden sind. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo andersherum gedacht eine Sichtbarkeit genommen wurde und eine Unsichtbarkeit forciert wurde, um Menschen aus dem politischen Diskurs herauszunehmen.
Man spricht ja in dem Zusammenhang auch immer von dieser Macht der Bilder. Würden Sie sagen, die Macht der Bilder heutzutage hat zugenommen oder eher abgenommen im Vergleich zu vor ein paar Jahren, Jahrzehnten?
Ich glaube, dass sie sich verändert hat. Das Ikonische von Bildern hat es heutzutage ein wenig schwieriger, da zu der Masse der Bilder auch eine Flüchtigkeit hinzugekommen ist, einfach durch die sozialen Medien. Bestes Beispiel hierfür ist Snapchat, wo Fotografien eine geringe Verweildauer haben und wieder verschwinden. Das heißt, es gibt neben der Quantität auch eine Flüchtigkeit, die dazu beiträgt, dass es keine Ikonen mehr gibt, beziehungsweise das stimmt so nicht, aber dass es sie schwerer haben. Ich glaube dennoch, dass Fotografie eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer Kultur spricht, denn unsere Kulturen sind alle auch immer visuell geprägt. Also das heißt, sie nehmen Einfluss und lenken, wie die Welt wahrgenommen wird.
Ich fand auch total interessant, auf dem Symposium geht es ja auch um die Arbeit der Agentur Forensic Architecture, die vor allem zu staatlichen Menschenrechtsverbrechen forscht und digitale Modellierung von Verbrechen erstellt. Also es gibt zum Beispiel die Szene, wie 2011 in Tottenham Mark Duggan von der Polizei erschossen wurde, weil er angeblich eine Waffe in der Hand gehabt haben soll, die er dann weggeworfen haben soll. Und die Forensic Architecture, die haben aus Material, aus Augenzeugenberichten, aus Videos, die dort Leute aufgenommen haben, auch Überwachungskameras, haben die ein Modell dieser Szene nachgestellt und wollen dadurch nachgewiesen haben, dass er diese Waffe eben gar nicht in der Hand gehabt haben soll oder sie so weggeworfen haben soll, wie die Polizei behauptet. Und der Fall soll neu aufgerollt werden. Ist das auch so eine Möglichkeit, wie Fotografie Handlungsmacht vom Staat den Bürgern zurückgibt und Bürgerinnen?
Genau, also Forensic Architecture ist definitiv ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man seine Handlungsmacht zurückerhalten kann und wie man sich selbst ermächtigen kann. Forensic Architecture ist ein Forschungskollektiv, was bildbasiert arbeitet. Und was damit einhergeht, ist das Phänomen des operativen Bildes. Also operative Bilder sind Teil von Prozessen und durch ihre Funktionen determiniert. Also das heißt, dass diese Bilder zweckgebunden sind und Forensic Architecture nutzt solche operativen Bildsysteme, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Und es ist eine Möglichkeit, sowohl Kollektiven zu helfen, als aber auch kollektiv zu handeln. Denn die Informationen, die Forensic Architecture nutzt, die haben sie durch eine Vielzahl von anderen Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, die ihnen dabei helfen, eben dieses Bildmaterial erst einmal zu sammeln, um darauf aufbauend dann die computergestützten Modelle zu modulieren, die dafür notwendig sind, um solche Menschenrechtsverletzungen dann aufzudecken.
Das gibt es also unter anderem zu sehen heute und morgen beim Symposium Fotografie und Handlungsmacht im Museum Volkwang Essen. Wir haben mit einer der Kuratorinnen, mit Sophie Charlotte Opitz, gesprochen.
Wer hat dir gesagt, dass ein anderer zu tun und zu lassen vermag über dich mit dir? Was ist schon normal, was war schon normal, du verstehst Jahre später. Zerbrichst Jahre später nochmal.
Musik aus dem neuen Album der österreichischen Band Kalk war das, Jahre später hieß der Song. Wie die Corona-Bestimmungen aktuell in Österreich bei Kalk aussehen, da habe ich keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber es ist ja auch schon schwer genug, hier in Deutschland den Überblick zu behalten. Sigrid Fischer versucht für uns ein bisschen Licht ins Maßnahmendunkel zu bringen. In unserem satirischen Wochenrückblick ist was.
Aha.
Waren das noch Zeiten, aber aha ist schon längst wieder out. Dreh dich nicht um, das Chaos geht herum. Jetzt gilt die AHAL3G-Regel. Aha plus A wie App plus L wie Lüften plus 3G wie Gruppen, geschlossene Räume, Gedränge vermeiden.
Kontaktbeschränkungen.
Okay, packen wir noch das K dazu.
Weniger Alkohol. Deutlich weniger feiern.
Ja, auch das noch. Ziemlich lost sind wir in der ganzen Corona-Schose. Wild und cringe ist die Lage außerdem. Die drei Jugendwortkandidaten des Jahres bringen die gut auf den Punkt. Unsicher, krass, zum Fremdschämen. Die EU-Kommissionspräsidentin kommt gar nicht mehr nach mit Stornieren und Umbuchen.
Es ist mittlerweile schwer zu durchschauen, wohin man reisen kann. Welche Regeln man befolgen soll.
Die 8-Stunden-Maßnahmen-Mikado mit den Chefs der Bundesländer im Kanzleramt vorgestern haben es wohl auch nicht gebracht. Die Sitzung war einfach nur so lang und knifflig, wie die Wörter, um die es da ging.
Hotspot-Strategie.
Kontaktnachverfolgung.
Beherbergungsverbot, das ist schon schwer auszusprechen. Schlimmes Wort.
Es geht allerdings noch deutlich schlimmer. Man stelle sich vor, Kanzlerin Merkel würde sich vors Volk stellen und rufen:
I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss.
Geküsst von Donald Trump. Also Lucy von den Peanuts würde sofort nach Desinfektionsmittel schreien.
Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest für uns als Gesellschaft.
Aber Charakterbeweisen braucht nicht nur Klugheit, sondern auch Zeit. Und wenn man eine Weltmacht oder einen Weltkonzern führt, hat man die einfach oft nicht. Mark Zuckerberg zum Beispiel brauchte 16 Jahre, um bei sich sowas wie Charakter zu entdecken. Endlich will er auf Facebook weltweit alle Inhalte löschen, die den Holocaust leugnen oder verharmlosen. Der aktuelle Zustand der Welt mache das nötig. Wie viel seine bisherige Weigerung, diese Posts zu entfernen, an diesem Zustand mitgewirkt hat, das zu erkennen, braucht bei ihm wahrscheinlich nochmal 16 Jahre. Ganz schön wild, cringe und lost, der Ärmste.
Der satirische Wochenrückblick von Sigrid Fischer. Und damit war's das für Corso für heute. Hören Sie gleich unser Medienmagazin Medias Res. Heute zur Frage, ob kirchliche Verkündungssendungen eher Fluch sind oder Segen. Mein Name ist Marc Herbstreut. Machen Sie's gut.